Führung ist ein neuer Job. Wir behandeln das lineare Karriereverständnis so, dass wir denken, ah ja gut, ich bin irgendwann Fachexpertin, dann habe ich besonders viel geleistet und dann ist quasi der nächste logische Schritt, in die Führung zu gehen, also mehr Verantwortung für Prozesse, Entscheidungen, Budgets, Menschen, Zukunft zu übernehmen. Das ist de facto mit den Anforderungen, die es heute hat, aber ein neuer Job. Ich glaube, dass es auch darum geht, Verantwortung zu begrenzen. Wir können nicht den alten Verantwortungsbegriff auf die neue Organisation übertragen, weil die Frage eben ist, wo beginnt Verantwortung und wo endet sie?
Willkommen bei Leading Well, der Podcast zur Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie fühlen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung, am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Ranghild Struss. Ranghild ist Unternehmerin, sie ist Executive Coach und Autorin mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund sowie Ausbildung in Organisations- und Verhaltenspsychologie. Als Gründerin von Struss und Clausen Personal Development hat sie eine der führenden Beratungen für Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung in Deutschland aufgebaut. Ja, und seit über 20 Jahren begleitet sie nun Menschen dabei, ihr Potenzial strategisch zu entfalten und persönlich wie professionell zu wachsen. Von Ranghild wollte ich einmal wissen, warum es besonders für junge Menschen immer unattraktiver geworden ist, Führungsverantwortung zu übernehmen. Wir sprechen darüber, warum die Komplexität und Belastung in Führungsjobs immer weiter zunehmen und welchen Einfluss das auch auf unsere Karriereentscheidungen haben kann. Ranghild erklärt auch, wie wir herausfinden können, ob ein Führungsjob wirklich zu uns passt und warum die entscheidende Frage vielleicht gar nicht lautet, ob wir führen wollen, sondern wie Führung für uns aussehen kann, dass sie zu uns und unserem Leben wirklich passt. Bevor wir starten, der Podcast ist seit fast 5 Jahren ein absolutes Herzensprojekt und die größte Währung, die wir hier haben, ist dein Support. Wir freuen uns, wenn du ihn unterstützt, bewertest und weiterempfiehlst. Vielen, vielen Dank, dass du reinhörst und unsere Arbeit unterstützt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Ranghild Struss. Hallo, liebe Ranghild, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Ich freue mich richtig, richtig, dass du heute mit dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung. Meine Freude ist, glaube ich, genauso groß.
Ja, wir haben uns ein sehr spannendes Thema heute rausgesucht und meinten eben schon so, mal gucken, wie tief wir da reinspringen können, kopfüber. Ranghild, ich habe in den letzten vielleicht so 2, 3 Jahren immer mal wieder auch Studien gelesen, auch mit Menschen gesprochen und habe so das Gefühl, dass der Führungsjob so ein bisschen an Attraktivität verloren hat. Ganz besonders, wenn man vielleicht auch sogar auf die jüngere Generation schaut, aber nicht nur ausschließlich die jüngere Generation. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, die uns heute auch mal begleitet, zögern Menschen heute vielleicht ein bisschen stärker, Verantwortung zu übernehmen, auch in Führung zu gehen? Vielleicht um mal erstmal so ganz sanft reinzustarten. Was beobachtest du da so, wenn du mit angehenden Führungskräften oder auch so schon Menschen, die ein bisschen länger in Führungsverantwortung sind, zusammenarbeitest? Zögern wir mehr, Verantwortung zu übernehmen?
Die Antwort ist ja. Also in den letzten 20 Jahren hat sich da auf jeden Fall was verändert. Und nicht nur Verantwortung sozusagen neu zu übernehmen oder neu in eine Führungsrolle einzusteigen, sondern gerade in meinem analytischen Executive Coaching berate ich ja Menschen, die schon länger in Führung sind und die jetzt also fundamental überlegen, ob und wie sie das eigentlich in Zukunft noch machen wollen.
Wenn du mal so auf die Menschen schaust, die du so begleitest, mit denen du auch so zu tun hast und du probierst da mal so einen Querschnitt zu erstellen in den letzten Jahren, was lässt uns denn zögern? Was sind denn so die Punkte, wo wir anfangen zu überlegen, passt das für mich? Ist das der richtige Weg? Möchte ich Verantwortung oder möchte ich mehr Verantwortung? Wovor schrecken wir da so zurück?
Also was ich da immer so wichtig finde, ist erstmal zu gucken, was bedeutet Verantwortung eigentlich? Weil im Coaching geht es dann ganz viel darum, zu verstehen, okay, wenn Verantwortung quasi die Fähigkeit ist, eine Antwort zu finden, anstatt reflexartig zu reagieren und dabei auch noch eine wahrgenommene Verpflichtung zu spüren, sagen wir mal, gegenüber sozialen Normen, gegenüber der Rolle, die ich habe, gegenüber Menschen, dann stecken da ja ganz viele Teilbereiche an Anforderungen drin. Und bevor wir jetzt gleich vielleicht auf die Herausforderungen zu sprechen kommen, die heute besonders wirken, ist es, glaube ich, wichtig, sich einmal klar zu machen, okay, was sind denn eigentlich die Teilfähigkeiten, die ich haben muss, um gut Verantwortung übernehmen zu können? Und auf der einen Seite, und das wird heute umso wichtiger, gerade in Zeiten der zunehmenden Automatisierung, geht es um die Selbstwahrnehmung. Also wirklich die Fähigkeit, seine eigenen Motive, seine Einstellungen, seine Handlungen bewusst wahrzunehmen. Also metakognitiv quasi zu erkennen, was in einem selbst vorgeht. Dann muss man ja antizipieren können, weil Führung ja vor allen Dingen bedeutet, Komplexität zu reduzieren, Orientierung zu geben und gut entscheiden zu können. Das heißt, ich brauche eine antizipatorische Fähigkeit. Ich muss irgendwie die möglichen Folgen meines Handelns gedanklich vorwegnehmen können. Und dann brauche ich, wenn ich das beides jetzt habe, also ich erkenne, was in mir los ist, ich erkenne, worauf das vielleicht hinsteuert, dann brauche ich auch die Fähigkeit, mich regulieren zu können. Das heißt, nämlich nicht einfach so, sagen wir mal, im Affekt oder im Impuls einfach irgendwas rauszuhauen, sondern ich muss in der Lage sein, mit einer gewissen inneren Reife, mit einer emotionalen Intelligenz auf die Anforderungen von außen, seien sie jetzt fachlich oder menschlich, reagieren zu können. Und das finde ich so wichtig in Zeiten von KI, das ist nämlich dann die Veränderung, die heute eintritt. Früher hat ein reiner Wissensvorsprung gereicht und ich konnte einfach eine Entscheidung darüber fällen, was zu tun ist. Heute geht es viel mehr darum, dass ich auch eine moralische Einordnung vornehmen kann, dass ich überhaupt urteilsfähig bin, dass ich Verhalten bewerten kann anhand von einer Ideal- und Sinnorientierung, einer Werteorientierung, anhand von bestimmten Normen, die gelten. Denn heute sind wir das erste Mal in einer Lage, in der nicht alles das, was technisch möglich ist, auch werteorientiert verantwortbar ist. Ne? So. Also das heißt, ich muss da schon mal eine ganz andere Reife, eine ganz andere Kompetenz haben und dann muss ich natürlich, und das war früher auch schon so, ich muss mich so grundsätzlich als fähig erleben, Einfluss nehmen zu können. Also ich brauche so eine gewisse Handlungskompetenz, eine Selbstwirksamkeitswahrnehmung. Ja. Das wird aber heute schwieriger, weil ich vielleicht mehr verteidigen muss, auch was ich entscheide. Und das bringt mich zu dem letzten Punkt. Ich glaube, das, was heute wesentlich mehr Druck ausübt als früher, ist so eine Rechenschaftsfähigkeit. Also ich muss ja diese Verantwortung nicht nur für mich übernehmen, sondern es geht auch darum, dass ich sie nach außen vertreten kann. Und jetzt komme ich einmal zum eigentlichen Punkt deiner Frage, sorry. Da liegt, glaube ich, ganz viel Druck drin, der abschreckt. Erstens mal, das muss man sich ganz klar machen, Führung ist ein neuer Job. Wir behandeln das lineare Karriereverständnis so, dass wir denken, ah ja gut, ich bin irgendwann Fachexpertin, dann habe ich besonders viel geleistet und dann ist quasi der nächste logische Schritt in die Führung zu gehen, also mehr Verantwortung für Prozesse, Entscheidungen, Budgets, Menschen, Zukunft zu übernehmen. Das ist de facto mit den Anforderungen, die es heute hat, aber ein neuer Job und darauf sind wir gar nicht so richtig vorbereitet. Also jetzt, was macht so viel Druck? Ich habe in meinen Coachings das Gefühl, dass das so einzelne Bereiche sind, zum Beispiel die erhöhte Exponierung. Also es ist ja so, dass wir heute als Führungskräfte zu einer Wahnsinnsprojektionsfläche geworden sind. Da geht es um Leistungsdruck, da geht es um Kulturkonflikte, um Generationenunterschiede, um die Unsicherheit mit KI, um das, was alles auch menschlich verlangt wird von der Führungskraft. Ich finde, das ist fast schon unmöglich, das alles gleichzeitig zu können. Und deshalb denken viele Leute, ja klar, ich kann irgendwie führen, aber ich habe keinen Bock, dauerhaft so ein emotionaler Blitzableiter zu sein. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist heute Karriere auch viel mehr mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, auch mit dem Sein, also mit der gesamten Lebensgestaltung verbunden. Und das bedeutet, dass ich mir die Frage des Preises der Führungsrolle viel mehr stelle als früher. Weil wenn jetzt zum Beispiel andere Lebensbereiche dann irgendwie Zeit einbüßen müssen oder wenn ich auf innere Ruhe verzichte, wenn ich überhaupt nicht mehr so richtig Privatheit habe, weil ja auch alles irgendwie in Social Media geteilt wird, dann ist das eine Frage, die sozusagen die Kosten-Nutzen-Rechnung des Führens nochmal in einen ganz anderen Blickwinkel rückt. Und was ich heute auch feststelle, und es gibt noch viele Punkte mehr, aber das ist einer, den ich auch total wichtig finde, es gibt auch so ein Kompetenzthema. Also auf der einen Seite eben wissend, dass KI ganz viel verändern wird und die Frage in der Führungskraft auch aufkommt, bin ich dem überhaupt gewachsen? Ne? Also kann ich das technologisch überhaupt verantworten? Kann ich dem gerecht werden? Habe ich überhaupt genug Überblick? Und das andere ist auch menschlich, also wir leben ja in einer Zeit, in der gerade durch die nachkommende Generation sehr viel in Frage gestellt und kritisiert wird. Ne? Das gilt jetzt nochmal, sich auch im Sinne dieses Rechtfertigungsdrucks vor Augen zu führen. Die fragen sich auch, bin ich dem menschlich überhaupt gewachsen? Also kann ich das überhaupt, diese ganzen Forderungen zu erfüllen? Und das sind mal so Sachen, die, glaube ich, heute Menschen ein ganz feines Sensorium für die Schattenseiten der Macht geben, um das mal so auf den Punkt zu bringen.
Da war super, super viel drin und ich finde, dass da auch ganz viel Dilemma durchkommt. Also die Situation, in der wir da gerade sind und wo man sich natürlich auch fragen kann, wie geht das weiter in der nächsten Zeit? Und genau deswegen finde ich es auch so spannend, mit dir mal drauf zu schauen, weil wenn wir darauf schauen und diese vielleicht auch Frage im Zentrum stellen, wird Führung unattraktiver, wollen Menschen weniger Verantwortung übernehmen, dann brauchen wir im besten Fall ja Ansatzpunkte oder Lösungen, damit das in Zukunft besser wird, anders wird. Ne? Wenn niemand mehr Verantwortung übernehmen möchte, so, dann wo kommen wir hin, ne, mit der Arbeitswelt? Also das ist ja letztlich vielleicht keine gute Zukunft, beziehungsweise die Frage, wer zeigt sich am Ende noch bereit, Verantwortung zu übernehmen und sind es die Menschen, die wir in verantwortlichen Positionen haben möchten auch? Ne? Auch das ist, glaube ich, eine wichtige Frage.
Ich glaube, dass das sowohl in der Ausbildung schon anfängt, als auch dann im Organisationsdesign verankert werden muss. Ne? Also wir haben im Moment eine Zeit, in der der Anspruch, gemäß der Möglichkeiten, die sich generell technisch ergeben und die eben auch die Schnelligkeit betreffen, die Sichtbarkeit, die Entgrenzung der Arbeit und so, die aber gleichzeitig, sagen wir mal, zusammentreffen mit alten Strukturen. Und jetzt, wenn man sich sozusagen überlegt, okay, es gibt eine wahnsinnige Transparenz über Führungsbiografien, dann brauchen Führungskräfte auch einen anderen Schutz, ne? Oder auch einfach ganz platt gesprochen, wir haben ja im Moment auch ein ganz anderes Ideal von Reife, ja? Also wir beschäftigen uns viel mehr sozusagen auch mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Weg der Selbstwerdung und das konkurriert, würde ich sagen, mit alten Verantwortungsbildern noch ganz schön stark und außerdem sind rein strukturell viele Führungskräfte operativ immer noch extrem eingebunden, ne? Das heißt also, wir müssen generell umdenken. Wir müssen in der Ausbildung dafür sorgen, dass Menschen auf diese geistigen Fähigkeiten, emotionalen Kompetenzen, sozialen Fähigkeiten, Beziehungsfähigkeit und so viel mehr vorbereitet werden, weil das eben ganz klare neue Ansprüche von Verantwortung sind. Und gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass wir auch klare Räume schaffen, in denen eben die Führungsaufgabe als solches im Sinne ihrer Verantwortung auch wahrgenommen werden kann, ohne dass man jetzt die ganze Zeit irgendwelche Kennzahlen auswerten muss, keine Ahnung, irgendwelche Konzepte schreiben muss oder nebenbei noch die KI-Kompetenz entwickeln muss und so. Also ich glaube, da gibt es einfach eine Notwendigkeit, nochmal neu drauf zu schauen.
Du sprichst ja genauso mit Menschen darüber, die wahrscheinlich trotzdem für sich zu dem Schluss kommen, Verantwortung ist trotz allem attraktiv für mich. Oder zumindest liegt das ja erstmal auf dem Tisch, diese Frage, so übernehme ich Verantwortung? Möchte ich mehr Verantwortung übernehmen? Was sind denn die Motive, die Menschen trotz all dem dahin bringt, zu sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen? Warum streben wir nach Verantwortung? Was sind vielleicht auch die positiven Kräfte, die uns dahin ziehen, zu sagen, für mich ist es erstrebenswert, in so eine Rolle zu gehen?
Das ist eine super interessante Frage, weil die reine Beobachtung darum, warum Menschen das machen, vielleicht nicht immer die richtigen Gründe sind. Ne? Ich erlebe natürlich in der Grundgesamtheit der High-Performer, die ich persönlich jetzt begleite, eine Menge Leute, deren, sagen wir mal, Leistungsbiografie eigentlich aus einer ganz frühen Bindungsbiografie oder Heranwachsensbiografie kommt. Und wo quasi eine Ambition häufig auch ein kompensatorisches Unterfangen ist. Was meine ich damit? Das hört sich jetzt so theoretisch an. Also Leistung ist häufig auch ein Ausweg aus Umständen, die man nicht gut fand, weil man vielleicht irgendwie Ohnmacht oder Abhängigkeit erlebt hat und jetzt unabhängig werden möchte, weil man besser leben möchte als die Eltern oder auch umgekehrt aus einem Anpassungsmotiv heraus entstanden. Also sagen wir mal, ich wurde immer besonders dafür gelobt, perfekte Ergebnisse zu erzielen, dann habe ich vielleicht ein Leistungsmotiv entwickelt oder mir wurde das vorgelebt und ich habe das Gefühl, ich habe biografisch keine gute Berechtigung in meinem Familiensystem, wenn ich das nicht auch so mache, eine bestimmte Position zu erreichen oder so. Also was ich damit sagen will, ist, dass es viele Gründe gibt, warum Menschen in sehr prominenten Leistungspositionen sind, die gar nicht unbedingt damit zu tun haben, dass sie jetzt freiwillig Verantwortung übernehmen wollen, weil sie sich da selbst entfalten möchten, sondern weil es darum geht, einer bestimmten Rollenzuschreibung aus der Familie oder einer Anforderung oder irgendwelchen Familiengesetzen gerecht zu werden. Weil man irgendwelchen inneren Glaubenssätzen folgt. Ne? Vielleicht, ich bin auch nur was wert, wenn ich einen gewissen Status habe oder so. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die das eben wirklich aus innerer Überzeugung machen, weil sie vielleicht nicht länger die Rolle der zuschauenden Person ertragen, sondern weil sie in einer Zeit multipler Krisen ihre gesellschaftliche oder soziale oder auch ökonomische, ökologische Verantwortung wahrnehmen wollen, selbst etwas zu verändern, also wirklich im Sinne des Systemgestaltens und der besseren Zukunft Wirkung zu haben. Und ich glaube, so eine innere Frage, die man sich da ganz gut stellen kann, denn auch Ersteres muss nicht schlimm sein. Ne? Also es geht nicht darum, dass wenn ich mich jetzt mit meiner eigenen Biografie auseinandersetze, dass ich dann irgendwie merke, oh shit, ich habe irgendwie kompensatorisch Leistung erbracht, nun muss ich mich zurückziehen und in einer Waldhütte leben. Das ist gar nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass im Sinne eben dieser Selbstregulationsfähigkeiten, im Sinne der Reife, im Sinne der eigenen inneren empfundenen Freiheit, dann genau daran eben gearbeitet werden kann und sollte, wie wird Verantwortung so übernommen, dass es wieder leichter für mich wird. Aber die Frage, die man sich dann mal so stellen kann, ist, mache ich das, weil ich etwas haben will? Also weil ich mir etwas verspreche, wie wenn ich einen Titel habe, wenn ich ein bestimmtes Geld habe, wenn ich irgendwie eine bestimmte Macht habe, dann bin ich was wert, dann fühle ich mich frei, dann werde ich anerkannt oder so. Oder geht es darum, dass ich aus mir selbst heraus etwas auf meiner Seinsebene zum Ausdruck bringen möchte? Also, dass ich so innerlich merke, Mensch, meine Kraft, die ich für mein Umfeld einbringen kann, die ist noch gar nicht ganz erschöpft, sondern ich möchte einen positiven Beitrag leisten, um aus der Ist-Situation eine bessere Soll-Situation zu machen. Und wenn das mit einem inneren Erweiterungsgefühl, mit einem inneren Erleben von wirklich intrinsischer Motivation verbunden ist, dann ist es, glaube ich, sehr gut, da tiefer einzutauchen und trotzdem natürlich sich begleiten zu lassen, um zu gucken, wie kann ich das besonders gut machen und wo sind da meine Stolpersteine. Aber generell geht es bei den Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, eigentlich darum, stärker in Beziehung zur Umwelt, also zu einer organisationalen Umwelt, zu einer politischen, zu einer Teamumwelt vielleicht zu treten, um dann einen bewussten Anteil für oder von dieser Gestaltung zu übernehmen.
So ein bisschen auf deine eigene Erfahrung geblickt, wenn du mal so auf diese unterschiedlichen Muster schaust, und ich kann das super nachvollziehen, ne? Also aus welchen Gründen heraus übernehmen wir Verantwortung, wollen wir kompensieren oder inwiefern ist das irgendwie vielleicht manchmal auch so ein altruistischer Antrieb oder so, kann ja vielleicht auch dahinter stecken. Hast du das Gefühl, das ein oder andere Muster oder der ein oder andere Glaubenssatz kann uns schneller in so eine Situation der Überlastung bringen? Also, dass wir merken, wir laufen eher Gefahr, irgendwann uns aufzureiben an den Weg, den wir da einschlagen, an der Verantwortung, die wir übernehmen, weil die Ausgangslage, die Gründe, mit der wir gestartet sind, uns vielleicht tendenziell eher dahin treiben würden? Oder ist das fast egal und es kann aus diesen und jenen Gründen gleichermaßen passieren?
Das ist eine super komplexe Frage, die ich schwer im Allgemeinen beantworten kann, weil es da natürlich immer auf diese einzelnen Menschen, auf die Charaktere, auf ihre Geschichten und ihre inneren Überzeugungen ankommt. Was man allgemein sagen kann, ist, dass was wir als Schutzmechanismen oder vielleicht auch als Überlebensstrategien, als Strategien, die die Bindung sichern, entwickelt haben, das bringt uns natürlich heute auch zum Erfolg. Ja? Also das sind auch die Dinge, die uns dahin gebracht haben. Schwierig wird es immer nur in der Übertreibung. Also das ist eigentlich so, dass, sagen wir mal, jemand hat so einen nur die Harten kommen in den Garten Glaubenssatz, ja, also dahinter liegt vielleicht ein Sei-stark-Antreiber, dann führt das natürlich dazu, dass du immer Last Woman Standing bist und dass du dich gut durchsetzen kannst, dass du dich nicht so leicht aus dem Durcheinander bringen lassen kannst. Auf der anderen Seite, wenn du das übertreibst, führt es natürlich dazu, dass du eine wahnsinnige Distanz zu deinem Team hast, dass du vielleicht so einen inneren Saboteur von Controlletti entwickelst, ja, weil du immer nur das Gefühl hast, über Einflussnahme irgendwie in deiner Unabhängigkeit zu verbleiben und das Gefühl von Ohnmacht zu vermeiden. Und da den Sweet Spot zu finden, ist dann eben genau die Aufgabe vom Coaching. Aber man könnte sich ja andersrum mal fragen, was sind quasi Fähigkeiten oder Kompetenzen, die entwickelt werden müssen, um gut in Verantwortung stehen zu können? Und was du jetzt gerade schon mal so leicht angesprochen hast, ist natürlich eine gut entwickelte Beziehung zur Begrenzung. Ja, also erstmal deine eigene Allmachtsfantasie in Schach zu halten und dir klar zu machen, hey, ne, Teamwork makes the dream work und ich bin jetzt auch nicht hier die einzige Person, die alles wissen, alles heilen, lösen, organisieren, kontrollieren, abschließen muss. Das wäre so ein bisschen so eine Hybris, ne? Sondern einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, ich habe eigene Grenzen und kann dann an entsprechender Stelle auch um Hilfe fragen. Warum sage ich das? Weil ich immer mehr High Potentials sehe, die total Schiss davor haben, um Hilfe zu bitten, weil sie irgendwie von diesem Narrativ geprägt sind, dass eine richtig gute Führungskraft irgendwie alles alleine gewuppt kriegen muss. Und diese Beziehung zu einer guten Begrenzung, die hat auch was damit zu tun, dass man auch Grenzen nach außen setzen kann. Ne? Weil also wer sehr viel Verantwortung übernimmt, aus welchen Gründen das auch immer jetzt im Charakter auch veranlagt ist, ne? Also wirklich so dieses Verantwortungsgefühl, das ein bisschen zu überspitzt dann auch dazu führt, dass man vielleicht schlecht Nein sagen kann oder dass man schlecht aufhören kann zu arbeiten oder so. Das ist ganz häufig begleitet von einem Schuldgefühl. Weil wenn ich in einer komplexen Welt, die wahnsinnig viele Anforderungen binnen immer kürzerer Zeit stellt, das ist ja genau das, was im Moment gerade passiert, dann komme ich mit meinem Verantwortungsübernahmemuster automatisch an eine Grenze, weil die ganzen Impulse, die von außen kommen, kann ich mit meinem eigenen Nervensystem rein physisch gar nicht mehr verarbeiten. Das heißt, es bleiben immer offene innere Verwaltungsschleifen, also sogenannte Mental Load-Kapazitäten werden gebunden. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, oh shit, erstens, ich habe nicht alles gemacht, was ich hätte machen können, also wofür ich hätte Verantwortung übernehmen können. Und das, was ich gemacht habe, habe ich vielleicht auch nicht so gut gemacht, wie ich es im Nachhinein denke, hätte machen können. Und deshalb ist eben ein Schuldgefühl immer ein sicherer Begleiter davon, dass ein Verantwortungsthema überlastet ist im eigenen Charakter. Ne? Und deshalb jetzt die Frage, okay, wie wirke ich denn dagegen an? Genau durch diese Grenzsetzungsfähigkeit, also eben auch zu lernen, Nein zu sagen und da nochmal zurückzukommen auf was wir eben erwähnten. Wir leben in einer entgrenzten Zeit von Karrieren und Arbeiten. Das heißt, es ist kulturell im Moment wenig angesehen zu sagen, nee, das ist zu viel. Gleichzeitig ist es aber de facto zu viel und die Organisationen sind noch nicht hinterhergekommen, entsprechend eine human-centric Organization so aufzubauen, dass Verantwortung geschützt übernommen werden kann. Das heißt, faktisch einfach auch mal anzuerkennen, die Anforderung, die im Moment besteht, die ist mit einer eingebauten Überlastung designed sozusagen. Und deshalb, unabhängig jetzt von den Menschen, ich merke gerade, ich hole super weit aus, aber deine Frage ist so komplex, unabhängig von den Menschen und von den Persönlichkeitseigenschaften, ist die Gefahr des vielleicht Burnouts oder der Überreizung von Verantwortung rein systemisch auch schon gegeben. Ne? Das heißt, ich brauche auf jeden Fall mal eine stabile Selbstwertregulation. Ich brauche die Fähigkeit, Nein zu sagen. Ich brauche ein realistisches Verhältnis zur Macht. Ich brauche ein gutes Anerkennen der Zeit, in der ich lebe, um dann eben auch zu sagen, okay, ich kann Unklarheit aushalten. Ich navigiere Ambiguitäten, also sich widersprechende Informationen oder Wahrheiten von einzelnen Menschen. Ich habe auch die Fähigkeit, mich auch mal unbeliebt zu machen. Ne? So, also das sind alles so Themen, die mit innerer Standfestigkeit, mit Reife zu tun haben und die natürlich auch manchmal beinhalten, dass man so eine gewisse Fähigkeit zur Einsamkeit auch entwickelt. Ne? Also, dass man eben sagt, hey, ich kann nicht allen gleichzeitig gefallen. Ich sage mit meinen Führungskräften ganz häufig, weil das schon mit so einem hohen Verantwortungsbewusstsein manchmal verbunden ist, auch so eine gewisse Allmachtsfantasie zu entwickeln. Also so dieses Thema, oh ja, ne, wenn ich es nur richtig mache, dann kann ich auch alles lösen. Und da sage ich dann immer, naja, ich finde den Anspruch irgendwie zu doll, weil wirklich allen zu gefallen, das schafft nicht mal Gott.
Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ja, der Kern unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Führungskräften. Und was sich da immer wieder zeigt, ist, dass wir gerade mitten in einer Phase sind, in der sich Arbeit, aber auch Zusammenarbeit in Teams grundlegend verändern. Einerseits wächst von außen der Druck und die Unsicherheit. Wir befinden uns immer noch in Zeiten großer Krisen. Von innen steigt aber auch die Notwendigkeit, sich immer wieder neu auszurichten und aufzustellen als Unternehmen, sich neu zu erfinden, neue Strukturen, neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Und genau da wird natürlich auch Führung zu einer entscheidenden Stellschraube. Die Frage ist nicht mehr nur, was wir tun, welche Projekte und Prioritäten wir verfolgen, sondern vor allen Dingen, wie wir durch diese Zeit führen. Wie schaffen wir Orientierung, wenn vieles unklar ist? Wie stärken wir Vertrauen und psychologische Sicherheit im Team? Und wie gestalten wir Veränderungen so, dass Menschen wirklich mitgehen und auch Lust haben, mitzugestalten? Aus unserer Sicht sind das keine weichen Themen, sondern wirklich eine der härtesten Währungen, die wir gerade für wirksame Führung haben. Und genau daran arbeiten wir. Zusammen mit Führungskräften in Coachings, in Workshops, in Entwicklungsprogrammen begleiten wir nicht nur Führungskräfte, sondern auch ihre Teams dabei, diese Fähigkeiten gezielt aufzubauen und im Alltag wirksam zu machen. Wenn dich das anspricht, wenn dich auch diese Fragen, diese Themen gerade umtreiben, dann lass uns sehr, sehr gerne miteinander sprechen. Alle Informationen, wie du mit uns in Kontakt treten kannst, auch alle Informationen über unsere Leistungen und Angebote, findest du entweder direkt in den Shownotes oder unter www.benjaminrolf.de. Ich freue mich, wenn wir miteinander sprechen. Jetzt aber erstmal zurück zu unserer Folge. Ich finde, wenn man das dann wieder zusammenbringt mit dem, was du eingangs beschrieben hast, diese komplexe Welt, in der wir gerade leben, wo wir so, so vieles ja gar nicht kontrollieren können. Also wo wir keinen Einfluss darauf haben, wohin entwickelt sich die Wirtschaft, was bedeuten die technologischen Umbrüche für das, was mein Unternehmen macht, mein Team macht. Und ich finde, wenn dann so dieser Anspruch da ist, die eigene Verantwortung super kontrolliert einsetzen zu wollen und für jedes Ergebnis sich vielleicht auch 100% verpflichtet zu fühlen. Du hast auch so von dieser Verpflichtung gesprochen. Ich glaube, dann kann das eine große Last sein und ich komme zurück zu diesem Begriff Selbstwirksamkeit. Ne? Wo fühle ich mich eigentlich in dieser Welt noch wirksam, auch als Führungskraft, wenn ich merke, dass ganz, ganz viel nicht in meiner Hand liegt? Ne? Und ich habe so das Gefühl.
Und nicht nur nicht in deiner Hand, sondern ich finde auch, dass die Erwartungen ja total unterschiedlichen Logiken folgen. Und das ist so wichtig, auch im Coaching dann immer wieder zu sagen, hey, pass auf, wir können nicht bei A irgendwie eine Lösung finden und dann bei B aber genau das Gegenteil wollen. Ja, also sagen wir mal, zum Beispiel ein Performance-Gedanke wird ganz häufig mit Beschleunigung, Schnelligkeit, Reaktionsfähigkeit, Sicherheit in kürzester Zeit gleichgesetzt, ja. Du sollst aber auch für Mental Health sorgen, was per se immer was mit Verlangsamung zu tun hat. Das heißt, du bist als Führungskraft schon mal in der Klemme zwischen Fast Work und Deep Work oder Slow Work. Ja? Wir können überhaupt keine liminalen Räume mehr aushalten. Also genau dieser Punkt zwischen ich will was entscheiden und ich habe was entschieden. Also wirklich ne, dieses, okay, ich lasse es mal wirken, ich hole mir unterschiedliche Meinungen ein, es darf auch in mir selbst mal ein bisschen marinieren. Ja? Was auch so ein Effekt ist von dieser Knopfdrucklogik, ja, dass wir die KI eben befragen und innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden eine Antwort bekommen. Dann, wenn man sagt, ja, okay, wir wollen Individualisierung, das verlangt einen Gedanken der Differenzierung. Das heißt, ich muss mich auch mit jedem einzelnen Teammitglied irgendwie mal ein bisschen tiefer auseinandersetzen. Ich muss verstehen, wie ist der oder die motiviert, was brauchen die in der persönlichen Ansprache, wie kann ich Stärken stärken, wie kann ich mit denen vielleicht Jobcrafting betreiben, damit wir auch das Potenzial des Unternehmens gut nutzen. Das braucht per se Zeit, ja, und dem gegenüber steht dann dieser Transformationsgedanke der Standardisierung, ne, dass alles irgendwie schnell gehen muss, dass wir skalieren sollen, ja, was de facto besser funktioniert, wenn es irgendwie gleichförmig läuft. Die KI macht Druck, weil wir noch überhaupt gar nicht genau überblicken, wie können wir sie im Unternehmen einsetzen. Gleichzeitig ist vielleicht eine gewisse Experimentierfreude damit verbunden. Dann sind wir aber auch wieder in der Klemme von Regulierung. Ja, also früher konnte ich einfach ein technisches System einsetzen, weil ich mich gefragt habe, ob es gut funktioniert und Punkt. Heute muss ich mich fragen, okay, ist das moralisch vertretbar? Darf ich das rechtlich? Wie ist es mit dem Datenschutz? Wo wird das gelagert? Wie reagiert mein Team da drauf? Wen muss ich schulen? Wen kann ich dann nicht mehr gebrauchen? Wie muss ich Stellen neu aufsetzen und so? Das heißt, diese unterschiedlichen Erwartungslogiken, die sind per se darauf ausgerichtet, dass wenn ich allem gleichzeitig gerecht werden will, ich einfach zerrissen bin. Ne?
Ja.
Also deshalb
ja.
wollte ich nur kurz einschieben, dass ja. Es einfach systemische Voraussetzungen gibt, die man für sich auch erstmal vergegenwärtigen muss, damit man überhaupt eine Wahl hat, wie man seine Verantwortung am ehesten oder liebsten ausführen möchte.
Ich glaube, gerade diese Zerrissenheit, das ist das, was natürlich ganz viele spüren. Einerseits durch die Umstände von außen, aber ich finde ja schon alleine ziemlich häufig diese Position, in der wir sind in der Führung. Wir haben Erwartungen, Anforderungen aus dem Management, gerade wenn wir jetzt irgendwo in der mittleren Führung sind, und gleichzeitig haben wir unsere Mitarbeitenden, die Bedürfnisse vielleicht auch ein bisschen sichtbarer, offensichtlicher artikulieren, als es vielleicht vor 10 oder 20 Jahren der Fall war, ne? Auch wenn man so auf die jüngere Generation guckt. Also du hast da eben schon so beschrieben, dieses Spannungsfeld, in dem wir jetzt klassisch sind. Viele sprechen wieder über Leistung. Trotzdem gibt es immer noch die große Awareness für mentale Gesundheit oder solche Themen wie, wir sind jetzt in der Corona-Zeit sehr in so ein flexibles, vereinbares Arbeiten gekommen. Ne? Alle können im Homeoffice sitzen. Auf einmal merken die Unternehmen doch, aber wir müssen jetzt irgendwo unsere Teams mal wieder zusammenbringen. Das sind ja Spannungsfelder, die, auf denen ich so reite, ne? als Führungskraft, und wo ich es halt nicht allen recht machen kann und trotzdem für alle irgendwo als Gesamtheit eine gute Lösung finden muss. Und ich finde, das zeigt auch manchmal die Komplexität, in der wir da unterwegs sind in dieser Rolle. Ganz, ganz klar.
Ich glaube auch, dass das vor allen Dingen zeigt, dass wir für Führung einen ganz anderen Raum schaffen müssen in Organisationen. Also wenn die psychologische Komponente von Führung wichtiger wird, und das wird so sein, je mehr wir technologisiert sind, desto mehr wird sich der Mensch nach Mensch-zu-Mensch-Interaktion sehnen und desto wertvoller wird auch eine qualitativ hochwertige Interaktion zwischen Menschen. Also die Frage ist ja jetzt nicht nur, kannst du das, was du machst, sondern die Frage ist auch, haben andere Leute Bock, das mit dir zu machen? Ja? Also bist du irgendwie jemand, der sich selbst gut steuern kann, der eine hohe Beziehungskompetenz hat, der vielleicht auch eine moralische Bewertungsfähigkeit hat, der ein bisschen Geduld aufbringen kann? Ich glaube, die ganz alten Tugenden erhalten einen neuen Auftritt. Ja? Die KI wird uns zwingen, die weiseste Version unserer selbst zu sein, damit eben auch Unternehmen eine Kultur schaffen können, die von Menschen geprägt wird, die auch reif sind. Also die eben nicht wie die Lemminge immer einfach nur quasi machen, was ihnen gesagt wird, oder gar nicht mehr in Frage stellen, was die Technik kann, sondern es wird darum gehen, diese kulturelle Kompetenz noch viel mehr in den Vordergrund zu rücken. Und das ist eben dann auch eine Verschiebung innerhalb der Führungsverantwortung. Und da, glaube ich, müssen Organisationen dafür sorgen, dass das auch einen Platz, einen Entwicklungsplatz hat, dass das einen zeitlichen Rahmen hat, dass das auch vielleicht ab und zu ferngehalten wird von dem operativen Day-to-Day-Business, dass es ganz andere Formate gibt, in denen Menschen auch miteinander kommunizieren. Also jetzt abgesehen davon, dass man einfach Entscheidungsräume und Rechte klären muss. Ja, ich stelle das immer wieder fest bei Führungskräften, die wissen gar nicht so ganz genau, genau, okay, was darf ich jetzt eigentlich wirklich entscheiden und was nicht? Was muss ich nochmal abstimmen? Und dann, wenn sie irgendwie angehalten werden, innovativ zu sein, aber irgendwie jedes mitarbeitenden Programm dann irgendwie 9-mal mit doppeltem Durchschlag absegnen lassen müssen, dann ist natürlich irgendwie eine widersprüchliche Botschaft so, ne? Also ich glaube, dass es auch darum geht, Verantwortung zu begrenzen. Wir können nicht den alten Verantwortungsbegriff auf die neue Organisation übertragen, weil die Frage eben ist, wo beginnt Verantwortung und wo endet sie? Also welche Themen können und müssen strukturell gelöst werden und wo sind es eher interaktionale, interpersonale Fragestellungen, die wichtig sind? Und wo wird vielleicht Führung manchmal auch ein Auffangbecken für Systemfehler? Also wo sich Systeme noch gar nicht gefunden haben, können natürlich Führungskräfte auch schwer dann irgendwie die Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, dass es schon darum gehen wird, Rollen auch zu entlasten, ne? Also wirklich noch stärker von der Fachrolle zu trennen, stärker auf Führungsrollen vorzubereiten und zwar nicht nur die Führungskraft selbst, sondern auch Mitarbeitende, da mehr Fokus auch darauf zu legen, wie Reflexion funktioniert, wie man gut priorisiert, wie man Menschen Orientierung gibt, wie man seine eigene Selbstführung stärkt. Ne? So.
Ich würde ganz gerne mit dir in ein praktisches Fallbeispiel mal reinspringen, weil ich glaube, wir haben auch schon ein Gefühl dafür, okay, was passiert da systemisch? Ne? Und ich finde, da sind sehr, sehr, sehr viele Facetten, finde ich, häufig drin, wo wir schon so das Gefühl haben, so, puh, was kann ich da jetzt eigentlich selber tun? Ne? Wo kann ich Einfluss drauf nehmen? Und gleichzeitig begegnen mir immer wieder Menschen. Ich hatte gestern auch ein Gespräch mit einer jungen Führungskraft, wo ich so merke, die hadern gerade mit der Entscheidung, möchten sie mehr Verantwortung übernehmen. Also gestern ganz konkret, junge Führungskraft führt seit 2 Jahren ein kleines Team, ist damit eigentlich ganz zufrieden und jetzt gibt es aber eine organisatorische Veränderung. Also sie wird vermutlich in dieser Rolle, so wie sie heute ist, nicht bleiben können, aber sie hat auch die Möglichkeit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Also ihr wird mehr zugetraut und sie kann in eine größere, verantwortlichere Rolle reinwachsen. Gleichzeitig ist ganz spannend, hat sie auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Verantwortungsübernahme? Also wo ihr das Mehr an Verantwortung schon mal richtig auf die Füße gefallen ist. Deswegen so ein bisschen das Hadern, deswegen auch so ein bisschen das Zögern. Nun kennst du die Person nicht, ne? Nun haben wir keinen Rahmen, um einen Coaching-Prozess zu durchlaufen. Und trotzdem, weil ich weiß, hier hören auch viele Führungskräfte zu oder Menschen, die vielleicht auch überlegen, mehr in die Führung zu gehen oder eine gewisse Form von Verantwortung zu übernehmen, würde ich mit dir mal gucken, gibt es so ein paar Fragen? Du hast auch über persönliche Reife gesprochen. Das ist ja auch immer ein Prozess der Reflexion und vielleicht manchmal auch der Eigenreflexion. Gibt es so Themen, gibt es so Fragen, wo du sagst, so wenn ich jetzt an so einem Punkt stehen würde, ich würde mir probieren, über diese Aspekte klar zu werden, bevor ich dafür für mich persönlich eine Entscheidung treffe. Worauf kann ich achten? Worüber sollte ich vielleicht auch nachdenken, bevor ich da an so eine Entscheidung gehe?
Das Erste, was ich total wichtig finde in so einem Fall, ist die spontane Reaktion auch emotional einmal kurz unter die Lupe zu nehmen. Ja? Also was ist mein erstes Gefühl? Gefühle sind immer entscheidende Wegweiser und auch auf die Gefahr hin, dass ich das jetzt ein bisschen weichgespült anhören mag, glaube ich ganz im Gegenteil, dass in Zukunft, wer führen will, Gefühle verstehen lernen muss. Also erstmal, was ist das Spontangefühl? Ist es eher Angst? Ist es Stolz? Ist es irgendwie sich geschmeichelt fühlen? Ist es Widerstand? Ne? Also jetzt können nicht alle Leute gut Emotionen benennen, was übrigens auch eine ganz große Schwierigkeit in Führungsprozessen ist. Aber man kann zumindest erstmal sagen, entsteht ein Verengungsgefühl in mir oder ein Erweiterungsgefühl. Ne? Wenn ein Verengungsgefühl besteht, dann kann man dem weiter auf den Grund gehen, um zu gucken, okay, ist es eine Abneigung oder heißt das, oh, ich fühle mich noch nicht gut genug vorbereitet, ne? Weil ein Gefühl von Enge kann ein Gefühl von Angst, Bedenken, Sorge, Widerstand sein. Und dann ist eben die Frage, entsteht das daraus, dass mein inneres System mir das Signal gibt, hey, pass auf, du musst dich noch besser vorbereiten, du hast noch nicht alle Kompetenzen, die es braucht. Oder ist das ein echtes Warnsignal der inneren Stimme, was sagt, hey, pass auf, das würde dich von dir selbst entfremden oder entfernen, ja? Das ist etwas, was in deiner derzeitigen Lebenssituation vielleicht nicht nicht in dein gutes Energiemanagement passt. Das würde ich als allererstes unter die Lupe nehmen. Und wenn es ein Erweiterungsgefühl ist, also ein Gefühl von, oh ja, ist eigentlich geil, dann auch genau da hingucken, zu fragen, okay, was genau bedeutet das? Worauf genau habe ich Lust? Um dann mal abzugleichen, ist das eigentlich das, was mit der Realität wirklich übereinstimmt? Ja, also möchte ich Konflikte moderieren? Will ich Prioritäten setzen? Will ich überhaupt Feedback geben? Oder bin ich vielleicht einfach auch nur erleichtert im Sinne eines Vermeidungsziels, dass ich nicht mehr so fachlich arbeiten muss, ja, weil mir das irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen auf den Senkel gegangen ist. Also dann mal wirklich ganz genau zu überprüfen, die Vorstellung von dem, was da passiert, die ich habe, ist die eigentlich kongruent mit dem, was die Realität wirklich ausmacht, ne? Und dann würde ich als zweites eben wirklich in den Charakter schauen. Also die Frage danach, welche Herausforderung davon ist mit freudigem inneren Wachstum verbunden? Also habe ich vielleicht Lust, meine Abgrenzungsfähigkeit ein bisschen zu trainieren? Habe ich Lust, mich fachlich auf dieser Führungsebene weiterzuentwickeln? Möchte ich vielleicht mehr mit Menschen im Direktkontakt arbeiten? Möchte ich organisatorischer tätig sein? So. Bei der Frage, die du gerade gestellt hast, klingt ein inneres Ob ganz laut mit, ne? Ob man es nun machen soll oder nicht. Und das ist auch eine Zwickmühle, in der viele Leute zu uns in die Beratung kommen. Wir beraten ja auch viele junge Führungskräfte. Wir haben diesen Online-Jobcrafting-Kurs, der ist wirklich total toll, weil da gibt es genau ein Kapitel zu diesen Fragen, ne? Möchte ich den nächsten Schritt gehen, ja oder nein? Denn diese Frage muss anders gestellt werden, damit sie überhaupt eine Antwort produzieren kann. Auf eine Ob-Antwort findet dein Inneres nie wirklich eine schlüssige, abschließende Empfehlung, sondern die Frage ist, wie würde Führung für mich aussehen, damit sie zu mir passt? Und das genau ist, was Jobcrafting ausmacht, dass man eben nicht einfach sagt, ah, da ist eine Stelle und die ist jetzt irgendwie in XYZ gemauert und ich muss mich da irgendwie reinfinden, sondern die Frage ist, okay, wie würde ich diese Position ausführen, damit ich in meiner Kraft bin? Denn wir haben ja gerade schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass strukturell oder organisational eine Überforderungslogik gibt, wenn es um die Anforderungen der Stelle geht, die ist total hoch. Das heißt, ich bin sowieso gezwungen, mich zu fragen, welche Anteile davon möchte ich wie ausüben? Und dann merkt man, wenn ich mir diese Frage stelle, wie will ich eigentlich führen? Was davon möchte ich machen? Was davon möchte ich nicht machen? Wie möchte ich das ausführen? Also heißt Arbeitsweise. Wir denken bei der Gestaltung von Jobs ja ganz stark an die Aufgabenebene. Viel wichtiger ist, einen Gesamtüberblick darüber zu haben, wie ich mich in dieser Rolle entfalten könnte. Dabei spielt die Arbeitsweise eine total große Rolle, weil da nämlich auch die Frage ist, ist organisational überhaupt dafür gesorgt, dass ich auf die Art und Weise arbeiten kann, wie ich arbeiten möchte? Du hast gerade Remote Work angesprochen, Hybrid, vielleicht Teilzeit, flexible Arbeitszeiten, ne? Also all solche Themen. Die Arbeitsweise dann in der Führung maßgeblich wichtig, weil Führung viel, 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 viel mehr darauf ausgerichtet sein wird, Orientierung geben zu können, für psychologische Sicherheit zu sorgen, Menschen zu motivieren, ihr Potenzial zu erkennen und zu heben und zu begleiten. Das heißt, dritter Punkt von Jobcrafting, die Beziehungsebene. Wie will ich eigentlich die Beziehung gestalten? Ist es ein festes Team? Kann ich neue Leute hiren? Die im Moment im Team sind, habe ich Lust, die zu führen? Weil manchmal will man vielleicht mehr Verantwortung übernehmen, aber nicht im bestehenden Setting oder nicht auf die Art und Weise, wie es bisher gemacht wurde. Was übrigens auch eine große Angst ist, ne? Leute schrecken vor Führungspositionen zurück, weil sie keine Lust haben, sich in den Druck zu begeben, genau die ganzen Anforderungen zu erfüllen, die sie vorher an ihre Führungskraft gestellt haben. Das ist auch ein interessanter Change. Und dann gibt es noch zwei weitere Ebenen, die ich für maßgeblich wichtig halte bei der Frage danach, ob bzw. wie man mehr Verantwortung übernehmen möchte. Das eine ist die Einstellung, also wie ist überhaupt mein inneres Glaubenssystem rund um das Thema Arbeiten und Führen aufgestellt? Welchen inneren Überzeugungen folge ich? Was habe ich in meiner Kindheit gelernt? Ich erlebe auch ganz viele Menschen zum Beispiel, die das eigentlich gerne wollen, aber Angst haben, da mit alten Loyalitäten zu brechen, ne? Weil sie vielleicht in ihrer Kindheit gehört haben, ja, die da oben und die wollen uns nur ausnutzen und so. Also auch das ist wirklich in sehr prominenten Führungspositionen immer noch ein innerer Kampf. Die Einstellungsebene bezieht sich auch darauf, mal zu fragen, welche Bedeutsamkeit schenke ich meiner Arbeit? Habe ich durch das Führen den Eindruck, vielleicht auch einen positiven Beitrag zum Gesamtsystem leisten zu können? Bin ich generell Menschen gegenüber positiv eingestellt? Ich sollte, wenn ich führen möchte, definitiv einen potenzialorientierten Blick auf Menschen haben. Wenn ich das nicht habe, dann sollte ich mich definitiv erstmal nochmal vorher vorbereiten. Und die fünfte Stellschraube, ganz wichtig, das eigene Energiemanagement. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Arbeit stark entgrenzt ist. Wir haben darüber gesprochen, dass auch die Selbstwerdung in anderen Lebensbereichen viel mehr jetzt auch salonfähig geworden ist. Das heißt, die Frage danach, wie sieht mein gutes Leben aus, ist wesentlich mehr in den Vordergrund gerückt. Und deshalb im Energiemanagement auch mal zu fragen, welche Lebensbereiche brauchen denn im Moment welche Kraft von mir? Und da auch nicht den Fehler zu machen, zu denken, ach, easy, ich schütte einfach in alle auf einmal mehr Kraft rein. Das geht nicht. Ja? Ich habe 100% Kraft und ich habe einen bestimmten Amount of Time sozusagen. Und ich muss eben meine Ressourcen gut verteilen. Und Energiemanagement bedeutet auch fürs Arbeiten selbst, hey, wie geht es mir denn im Moment in meinem Job? Wie sorge ich dafür, dass ich auch adäquate Erholung habe? Wie sorge ich dafür, meine Ressourcen zu schützen auch? Bedeutet die mentalen, die emotionalen, die kognitiven, die physischen Energien. Und jetzt habe ich das so im Schnelldurchlauf gemacht. Das ist ja genau das, was wir dann angeleitet in unserem Jobcrafting-Kurs machen. Also man muss ja nicht immer gleich zu einem individuellen Coaching gehen, sondern das sind Sachen, die man auch in einer Führungsposition ohne eine strukturelle Großbaustelle im Unternehmen aufzumachen, sehr gut für sich in den Angriff nehmen kann. Ne? Mal zu gucken, hey, wie bin ich überhaupt als Führungskraft? Und das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt. Wir sollten uns mal davon lösen, dass es die perfekte, ideale Führungskraft gibt. Jeder kann führen. Wir führen ja auch unser Leben oder unseren Haushalt und unsere Beziehungen und so. Die Frage ist eben, wie? Wie möchte ich Verantwortung übernehmen, damit ich gesund und kraftvoll bleibe und damit es gleichzeitig auf meine Rolle einzahlt beziehungsweise dem Ziel des Unternehmens dient?
Ich finde, das ist eine richtig schöne Frage und eine richtig wichtige Frage, weil sie für mich auch einen neuen Möglichkeitsraum eröffnet, den wir eventuell vorher gar nicht so gesehen haben. Weil auch in dem, was du geschildert hast, kam bei mir immer wieder so auch in den Sinn, wir alle haben ja vielleicht auch eine gewisse Prägung und Vorstellung davon, was Führung für uns ist und bedeutet. Das, was du auch erzählt hast, was haben wir im Familienkontext erlebt, wie wurde über Führung gesprochen, vielleicht im frühen Arbeitsleben, welche Vorbilder in Anführungsstrichen hatten wir, was Führung auszeichnet und können wir uns damit eigentlich verbinden? Das kann ja sein, dass wir ein Bild von Führung im Kopf haben, ich persönlich ein Bild von Führung im Kopf habe, wo ich wirklich eine Abneigung empfinde, wo ich sage, das stelle ich mir unter Führung vor, weil das sind die Führungsbilder, die ich selber erlebt habe. Und so sehe ich mich nicht. Das möchte ich nicht sein, das bin ich nicht. Da sehe ich mich nicht und das ist vielleicht auch etwas, was ich nicht vertreten möchte. Und ich finde, dann erstmal sich zu öffnen und anzuerkennen, das ist vielleicht meine Vorstellung von Führung, aber es geht auch anders, das stelle ich mir tatsächlich auch als wichtigen Schritt vor. Also überhaupt erstmal zu verstehen, wie stelle ich mir Führung vor.
Ja. Und die Unbewussten musst du auch bewusst zu machen, ne? Weil das eine ist, okay, wie stelle ich mir Führung generell vor? Und das andere ist ja auch, und das finde ich eine super wichtige Vorbereitung auf eine verantwortliche Position, ist ja zum Beispiel auch die Frage, was sind überhaupt meine Stressmuster? Also wie reagiere ich eigentlich unter Druck? Mit was könnte ich mich jetzt schon mal auseinandersetzen, damit ich da nicht von meinem Autopiloten gesteuert werde? Ja, sagen wir mal, du bist irgendwie, immer wenn es darum geht, Druck zu empfinden oder überfordert zu sein, streckenweise oder so, jemand, der sich total distanziert, also der so hyperrational wird und ganz kühl und so, ne? Dann ist ja die Vorbereitung für so eine Führungsposition auch dahingehend sinnvoll, mal zu gucken, was für andere Handlungsalternativen habe ich eigentlich, um mein Team dann eben nicht im Stich zu lassen in dem Bereich. Oder du hast so einen inneren Saboteur, der irgendwie Hyperachiever heißt, ja, weil du dein ganzes Leben lang gelernt hast, dass du dich nur wertvoll fühlst, wenn du unfassbar viel Produktivität und Betriebsamkeit an den Tag legst. Dann weißt du schon von vornherein, hey, ich muss auch bestimmte Regeln für mich etablieren, um nicht in diese Falle zu tappen, wenn ich eine neue Führungsposition wahrnehme. Ne? Und was ich dabei auch total, ich hatte gerade eine Klientin, super, super spannend, Was ich dabei auch total interessant finde, ist, wie habe ich denn überhaupt in meinem Leben Verantwortung übernommen, ja? Weil diese Klientin ist in einer wirklich hohen Position in einer Unternehmensberatung und struggelt jetzt im Moment damit, so sich geburnoutet zu fühlen, ne? Und dann konnten wir in der Biografiearbeit eben feststellen, dass sie früh parentifiziert wurde. Das heißt, sie musste sehr viel Verantwortung übernehmen, die eigentlich nicht kindgerecht war, sondern die schon so ein bisschen Mommy's Little Helper und Daddy's Girl, ne? So, ich mache alles und bin total fleißig und unabhängig und man kann mir irgendwie jede Aufgabe geben. Ich kümmere mich um meine jüngeren Geschwister und so weiter. So, das heißt, diese Frau, ein Wahnsinn Kaliber, würde man jetzt gar nicht von außen so denken, hat aber als Kind eben das Gefühl von Überforderung verbunden mit, boah, jetzt bin ich richtig gut leistungsfähig, weil sie eben auf einer Position familiär angesprochen wurde, die eigentlich per se schon eine Überforderung für sie war, ja. So, das heißt, ihr inneres System ganz unbewusst ist erst dann stolz auf Leistung, wenn sie eigentlich schon in der Zone der Überforderung ist, weil ihr alles darunter nicht wertvoll genug vorkommt. Und solche Mechanismen mal wirklich unter die Lupe zu nehmen und zu verstehen, oh, hier habe ich einen Systemfehler quasi eingebaut, weil ich irgendwann etwas logisch verknüpft habe mit dem Thema Leistung und Verantwortung, was heute aber nicht mehr nützlich für mich ist. Das ist ja dann das, was die ganze Sache freiwilliger macht. Und das bedeutet dann nicht, und das ist ja das, was Leistungsträger dann häufig fürchten, dass sie jetzt zurücktreten müssten und irgendwie nicht mehr so viel Verantwortung übernehmen müssten, dürften. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Sondern es geht darum, diese inneren Programme, diese Überzeugungen, von denen du gerade gesprochen hast, diese Glaubenssätze, die inneren Stressmuster und so, die zu integrieren, damit ich eine Wahl habe, damit ich sozusagen eine innere Freiheit verspüre und eben auch mal Nein sagen kann. Also, dass ich nicht quasi wie in so einem Hamsterrad der einen Belohnung hinter der nächsten hinterherlaufe, sondern dass ich mal kurz innehalten kann und sagen kann, hey, ne, jetzt verzichte ich vielleicht auch mal auf den einen oder anderen Titel, jetzt verzichte ich mal darauf, noch eine Geschäftsreise und eine Netzwerkveranstaltung wahrzunehmen. Stattdessen kümmere ich mich vielleicht lieber um das Team in meinem Unternehmen selbst oder sich auch mal zu trauen zu sagen, hey, wir machen mit dem gesamten Team einen Deep Work Tag, wo eben nicht alle 3 Minuten irgendeine Teams-Nachricht den Workflow unterbricht oder so. Das kann man alles erst, wenn man sich diese hinderlichen inneren Muster einmal wirklich strategisch und strukturell bewusst gemacht hat, weil ich nur das steuern kann, was ich kenne. Ich kann, also, ne, wenn ich vom Autopiloten geleitet bin in meinem Überverantwortungsthema, sagen wir mal, dann ja, es ist schwierig für mich. Und ich begleite ja auch viele Führungskräfte dabei, auch den Mut zu entwickeln, sich dann durchzusetzen und unbeliebt zu machen bei Entscheidungen, die ja einfach gefällt werden müssen im Sinne des Unternehmensziels. Und das ist auch eine wichtige Fähigkeit, da zu sagen, hey, in der Kommunikation kann ich 2 Dinge gleichzeitig wahr sein lassen. Ich kann mit meinen Mitarbeitenden sagen, ich verstehe, dass du das doof findest und dass das anstrengend für dich ist und gleichzeitig wird es gemacht werden müssen.
Wir sprechen hier im Leading Well Podcast eigentlich immer über die Frage, wie entwickelt sich Führung gerade weiter, aber auch, was bedeutet das für mich? Und ich finde, heute haben wir wirklich einen sehr, sehr schönen Blick drauf geworfen, vielleicht auch auf die Frage, so ein bisschen übergeordnet, was bedeutet es denn eigentlich für mich zu führen und Verantwortung zu übernehmen? Und was ich jetzt auch so durch deine Beispiele wirklich extrem stark finde, ist ja, dass diese Frage danach, vielleicht in welcher Form möchte ich Verantwortung übernehmen, nicht eine Frage ist, die ich mir stelle, wenn ich kurz vor dieser Entscheidung bin, sondern so, wie das dein Beispiel gerade gezeigt hat, vielleicht manchmal auch schon mittendrin. Auch nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren. Ne? Auch das für mich vielleicht immer mal wieder auch zu hinterfragen. Und für uns so als kleinen Abschluss auch für das Gespräch, würde ich es total super finden, wenn man jetzt mal so auf das ganze Thema schaut. Und es ist natürlich trotzdem ein großes Thema. Wir sind jetzt auch bei Jobcrafting unter anderem gelandet. Was ist denn so, vielleicht ist es ein kleiner Tipp, vielleicht ist es eine kleine Übung, vielleicht ist es eine kleine Praxis, eine kleine Routine. Was würdest du Führungskräften mit auf den Weg geben, die entweder gerade Verantwortung übernehmen, vielleicht auch kurz vor einer Verantwortungsentscheidung stehen, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und für sich zu schauen, was steckt da eigentlich für mich drin? Was kann man da tun? Was könnten so erste ein, zwei Schritte sein, wenn ich mich dem nochmal in der eigenen Reflexion nähern wollte?
Super Frage. Ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, für sich ein Bewusstsein darüber zu bekommen, was sind eigentlich meine eigentlichen Führungsaufgaben und wo bin ich noch fachlich eingebunden. Das einmal voneinander zu trennen. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du dir deinen Outlook-Kalender von dem letzten Monat mal anguckst, die ganzen Meetings durchgehst und dich dann fragst, hey, wo habe ich das gemacht, was wirklich nur ich in meiner Führungsrolle kann, also wofür ich quasi besonders bin in meiner Rolle und wo bin ich vielleicht auch abgerutscht in irgendwelche fachlichen, operativen oder formalen administrativen Diskussionen, ja? So, das ist das Erste, dass du einmal rausdestillierst, was sind überhaupt meine Führungsaufgaben? Wenn du die dann hast, dann kannst du dir einmal kurz überlegen, welche davon möchte ich vielleicht ausweiten? Wofür hätte ich eigentlich gerne mehr Zeit? Das schreibst du dir auf die Liste. Und dann machst du den Kalender von hier aus in die Zukunft auf und überlegst dir, wo du vielleicht feste Zeitfenster einrichten kannst, die geblockt sind und die nicht gestört werden für das, was du als deine eigentliche Führungsaufgabe, deine, ja, nicht irgendeine, sondern deine, also wo dein persönlicher Edge zum Tragen kommt, weil du zum Beispiel super strukturiert bist oder super strategisch oder weil du wahnsinnige Beziehungskompetenzen hast. So, ne? Das ist das eine. Weil da dann natürlich auch mit inbegriffen ist, dass du vielleicht ein paar von diesen anderen Aufgaben, die auch tausend andere Leute können, mal anfängst zu delegieren. Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt für die Führung. Dann finde ich ganz wichtig, eine zweite Übung. Ich gebe dir drei, weil ich das so wichtig finde, ja?
Ja, komm,
die zweite Übung ist, dass du dich mit deinen derzeitigen offenen inneren Fragen im Führungskontext mal auseinandersetzt. Du schreibst mal auf, was geht dir immer wieder durch den Kopf, welches Problem hast du noch nicht gelöst, worum kreisen deine Gedanken immer mal wieder, was sind so offene innere Verhandlungs- und Verwaltungsschleifen. Und dann unterteilst du die in, darauf habe ich Einfluss, also das kann ich kontrollieren. Und darauf habe ich keinen Einfluss, kann ich nicht kontrollieren. Warum? Damit du dich strategisch und auch wirklich zuerst um die Dinge kümmerst, auf die du Einfluss hast. Die könntest du theoretisch nochmal unterteilen, in welche irgendwie wichtig und dringend sind. Ne? Eisenhower-Matrix, gut, kennt man ja. Das Dritte, was ich so ganz spannend finde, weil es wirklich so pragmatisch ist, nimm dir ein Blatt Papier, mal ein großes Kreuz drauf. Die eine Achse ist, was gibt mir Energie, beziehungsweise im Negativ, was nimmt mir Energie? Die andere Achse ist, wie viel Zeit nimmt das in meinem Alltag in Anspruch? Und dann schreibst du mal nur von den Führungsaufgaben rein, welche geben mir ganz viel Energie, weil ich da drin vielleicht einfach gut bin und weil ich das, weil ich mich da selbst in meiner Kraft erlebe und weil es auch etwas ist, wovon andere profitieren, die aber gleichzeitig im Moment noch zu wenig Zeit in Anspruch nehmen, weil dann weißt du genau, hey, da liegt meine Führungsaufgabe. Und umgekehrt gibt es vielleicht Aufgaben, die dir Energie ziehen in deinem Führungsalltag, die aber viel Zeit in Anspruch nehmen zum Beispiel. Ne? Und das ist auch etwas, wo du als allererstes dann anfangen darfst, Jobcrafting zu betreiben, dich nämlich zu fragen, okay, kann ich da irgendwas in mir, in meinem Verhalten, meiner Einstellung ändern oder sind die so optimalen Umstände dafür verantwortlich und muss ich daran was ändern? Muss ich delegieren oder muss ich einfach auch mit meiner vorgesetzten Person mal darüber sprechen, ob die Führungsaufgabe, die ich habe, eigentlich zugeschnitten ist auf mein Kompetenzprofil?
Ich habe mir direkt mal mitgeschrieben, drei Worte. Beitrag, Einfluss und Energie. Und ich finde, ich finde es super prägnant. Ich habe auch gerade gedacht, wenn man sich das, glaube ich, immer mal wieder vergegenwärtigt und vielleicht tatsächlich diesen Sweet Spot findet. Ne? Also ich habe auch so, du hast ja drei Modelle, gerade so mal drei Herangehensweisen vorgestellt. Wenn man die auch noch übereinander legen würde und mal guckt, so wo überlappen die drei eigentlich miteinander? Ne? Mhm. Was ist das, was in der Mitte übrig bleibt? Das ist ja eigentlich so die absolute Powerzone, die wir dann am Ende haben von Einfluss und irgendwie so, wo will ich wirksam sein, aber was gibt mir auch Energie, ne? Wo geht meine Stärke rein? So. Und ich finde, auch diesen Kern mal für sich herauszufiltern, kann ich mir vorstellen, kann ein richtiger Gamechanger sein. Also richtig, richtig schöne Übung. Rangit, für uns mal so als kleinen Ausblick für all diejenigen, die sich noch ein bisschen mehr mit solchen Themen auseinandersetzen wollen, mit sich selbst, vielleicht auch mit dem Aspekt Jobcrafting, weil ich auch weiß, dass ihr da viel macht in dem Kontext, vielleicht auch im Hinblick auf Führung. Was kann man da tun? Wo kann man sich informieren? Was kannst du noch so empfehlen aus eurer Arbeit, vielleicht so als kleinen nächsten Schritt für alle, die hier zuhören?
Ah, wunderbar. Ja, also bei uns, wir haben ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden, beraten Menschen von 15 bis 85 in der Frage, wer sie sind und wie sie am besten eben mit ihrem eigenen Persönlichkeitsprofil ihr Potenzial entfalten können und auch beruflich wirksam werden können. Es gibt ein Individualcoaching. Wir starten immer, und das ist das Besondere an unserer Beratung, mit einer fundierten Persönlichkeitsanalyse. Das gilt sowohl für unsere 1:1-Produkte, als auch für unsere Online-Kurse. Und wenn du dich speziell mit dem Job und deiner Persönlichkeit auseinandersetzen möchtest, dann empfehle ich dir den Job-Crafting-Kurs. Der ist 100% remote und der startet eben auch mit einer ausführlichen Persönlichkeitsanalyse und beantwortet für dich die Frage, wie muss denn dein Job sein, damit er wieder richtig gut zu dir passt. Und das, finde ich, ist ein ganz toller Einstieg.
Gut, werden wir alles auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken. Rangit, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir in dieses Thema einzutauchen. Mit Sicherheit eine Frage, die nicht ganz unkomplex ist und trotzdem, glaube ich, eine Frage, die wichtiger wird denn je in dieser Welt, wo es um uns, glaube ich, als einzelne Person geht und die Frage, was tut uns gut, was können und wollen wir beitragen, aber ich glaube auch im Großen und Ganzen einfach um die Zukunft der Arbeitswelt geht. Daher hat es mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ich wünsche euch alles Gute.
Vielen Dank für dich auch.
Das war Leading Well heute mit Rangit Struss. Ganz, ganz klar, Führung wird komplexer und anspruchsvoller denn je. Egal, ob wir auf Themen schauen wie wirtschaftliche Unsicherheit, neue Generationen, die in den Arbeitsmarkt strömen und natürlich auch die großen Umbrüche rund um künstliche Intelligenz und neue Technologien. Die Arbeitswelt ist einfach im Wandel. Und genau das kann uns natürlich auch vor Führungsverantwortung zurückschrecken lassen, ganz klar. Und dennoch, finde ich, braucht es mehr denn je Menschen, die gute Ideen haben, mit einem klaren Kopf und mit auch offenem Herzen führen wollen. Und genau deshalb finde ich Rangits Frage so treffend. Vielleicht ist die Frage gar nicht, ob wir führen wollen, sondern wie müsste Führung für uns aussehen, dass sie wirklich zu uns passt. Genau diese Frage würde ich dir heute ganz gerne einmal mitgeben. Egal, ob du schon lange Teams führst oder überlegst, Führungsverantwortung zu übernehmen. Was brauchst du selbst, damit der Führungsjob zu etwas wird, das dir Energie zurückgibt, wo du deine Stärken einbringen kannst und auch das Gefühl hast, wirklich wirksam sein zu können? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder einfach direkt auf LinkedIn. Wenn du unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen möchtest, lass uns gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken und Gespräche noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Falls du dich für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Trainings, eines Impulsvortrages oder einer Podcast-Kooperation, kannst du sehr gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Alle Infos, wie du direkt mit uns in den Kontakt kommen kannst, findest du natürlich wie immer direkt in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.